Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Für eine gerechte Arbeitswelt, für Teilhabe, Respekt und Wertschätzung, für Familie, Gesundheit und mehr Sicherheit kann bis zum 8. Oktober österreichweit unterschrieben werden. Das Frauenvolksbegehren 2.0, die politische Plattform Omas gegen Rechts und wie und warum beim Erzählmahl in Strobl gespeist, gesprochen und zugehört wurde. Darüber berichten wir heute im Widerhall. Herzlich willkommen. Vor gut 20 Jahren schon ist unter dem Leitspruch »Alles, was recht ist« zum Unterzeichnen eines Frauenvolksbegehrens aufgerufen worden, um die Gleichwertigkeit geleisteter Arbeit bis zum Gewaltschutz, um gerechte Arbeitsverteilung bis zur Armutsbekämpfung und um letztendlich ein klares Statement aus der Politik zu diesen Themen zu bekommen, geht's beim Frauenvolksbegehren 2.0, das bis zum 8. Oktober österreichweit unterzeichnet werden kann. Über Erfahrungen aus Praxis und Alltag hat Erika Preisel mit Andrea Lantschner von der Frauenberatungsstelle Bad Ischl und Iris Kestel vom Frauenforum Salzkammergut in Ebensee gesprochen.
Andrea Lantschner, du sitzt als Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle in Ischl mehr oder weniger an der Schnittstelle, wenn es darum geht, wo Frauen Unterstützung, Beratung, Hilfe brauchen. In welchem Zusammenhang steht das jetzt mit dem aktuell laufenden Frauenvolksbegehren? Wofür steht dieses Frauenvolksbegehren, was ganz konkret Frauen betrifft, mit denen du arbeitest?
Ja, ich sehe mich da schon ein Stück weit auch, um hinzuweisen auf Schwachstellen oder Stolpersteine, die junge Frauen oder die Frauen überhaupt ausgesetzt sind. Aber es geht natürlich ganz sicher um ein gesellschaftliches Ungleichgewicht, dass man das benennt. Ein sehr wichtiger Punkt für mich ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wenn man weiß, dass eine Lohnschere, also Einkommensschere zwischen Frauen und Männern österreichweit von gute über 20% auseinandergeht, dann muss man sich schon Gedanken machen, was heißt das für die Frauen. Frauen arbeiten ja oft durch Kindererziehung oder Care-Arbeit, also Pflege, Teilzeit. Zudem leisten die Frauen zwar Drittel der Care-Arbeit in der Familie. Das macht natürlich dann große Unterschiede auch im Lebensentwurf. Das heißt, Unterschiede ergeben sich aus Ausbildung, Alter, Beruf oder Arbeitsdauer. Das heißt, wie lange arbeite ich in einer Firma. Aber statistisch gesehen oder die Statistik Austria sagt, 15% der Lohnschere in Österreich kann dadurch nicht erklärt werden. Das heißt, es geht wirklich darum, dass Frauen weniger verdienen, weil sie Frauen sind. Und das ist ungerecht.
Ein weiterer Punkt ist ja auch, wenn Frauen dann Kinder bekommen, aus dem Arbeitsleben vorübergehend aussteigen, da ergeben sich ja dann auch wieder ganz neue Problematiken.
Ja, also man weiß eigentlich, dass Frauen, was Ausbildung oder Bildung betrifft, sicher mindestens gleich auflegen schon wie Männer, dass sie aber spätestens an die gläserne Decke stoßen, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Da ist aus meiner Sicht da ein spannender Ansatz, noch einmal genauer hinzuschauen auf das Pensionssplitting. Pensionssplitting heißt, dass der Elternteil, der besser verdient, sozusagen seine Pension teilt. Das wird zurzeit, glaube ich, mit 1 oder 2% nur in Anspruch genommen. Aus meiner Sicht war sogar Automatisierung gewünscht, weil wenn automatisch geteilt wird, es ist ein Paar, ein Kind, und ich finde es nur gerecht, dass da geteilt wird. Es gibt natürlich da noch sehr viele Unterschiede, was den Lohn betrifft. Also Frauen arbeiten viel in Niedriglohnbereichen. Auch das ist eine ganz schwierige Sache. Das heißt, die verdienen, wenn ich jetzt so an die Beratungsinfos denke, ungefähr 1.000 Euro für einen 40 oder 1.100 Euro für einen 40-Stunden-Job. Dann wissen wir alle, was inzwischen Wohnungen kosten. Da sind wir bei 500, 600 Euro. Das heißt, Alleinerziehende, aber auch alleinstehende Männer und Frauen haben durchaus mittlerweile eine große Herausforderung, dass sie von so einem Lohn leben können.
Ein weiterer Punkt, der auch noch zum Frauenvolksbegehren passt, ist die Gewaltprävention. Auch da gibt es ja bei euch Beratung und Hilfe. Wie ist denn der in dem Volksbegehren verankert?
Also das ist auch für uns nur ein sehr wichtiger Punkt. Wir im Salzkammergut, also die Frauenberatungsstelle Bad Ischl, hat ja die einzige Frauenübergangswohnung für Frauen mit Kindern, die von Gewalt bedroht sind. Und eine Forderung im Frauenvolksbegehren ist es auch, dass der bundesweite Ausbau staatlich finanziert wird und rechtlich abgesichert wird von kostenfreien Einrichtungen für Frauen- und Mädchenberatungsstellen für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Wichtig ist da sicher auch der Ausbau und die Kooperation mit den Behörden, auch mit der Polizei, mit den Gerichten, Gewaltschutzzentren. Das funktioniert eigentlich eh ganz gut. Wir haben Opferschutztreffen, aber da kann durchaus auch noch nachgebessert werden. Und was ich auch noch ganz besonders wichtig finde, sind so verstärkte Sensibilisierungsprogramme in Schulen. Auch in der Justiz kann man durchaus nachbessern. Und Präventionsprogramme und Antigewaltstrainings für Gefährdete. Also das finde ich auch sehr wichtig, weil man muss ja schon sagen, dass Opfer oder dass Täter ja auch vormals manchmal Opfer waren. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass was passiert, also wenn Männer gewaltbereit sind, dass genügend Programme oder Möglichkeiten da sind, dass die Männer sozusagen sich ihrer eigenen Vergangenheit auch stellen können.
Und das sind alles Punkte, Forderungen, die in diesem Frauenvolksbegehren auch drinnen stehen?
Ja, das sind alles Forderungen, die drinnen stehen und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass Mädchen, Frauen und Männer unterschreiben.
Iris Kästl ist auch in der Runde da, auch du bist Geschäftsführerin vom Frauenforum Salzkammergut und es ist ja fast ein bisschen bezeichnet, dass ihr zwei Geschäftsführerinnen im Sozialzentrum und in der Frauenberatungsstelle. Auch das ist ja auch ein Thema, wo Frauen jetzt in leitenden Stellen sind oder auch als Entscheidungsträgerinnen vertreten sind, wo Frauen das Sagen haben, gleichermaßen wie Männer.
Genau, also es geht ganz entschieden darum, dass die Welt gerechter wird, dass unser Zusammenleben gerechter wird. Und wenn es heutzutage einfach so ist, dass Entscheidungspositionen, dass in politischen Gremien, dass in Aufsichtsräten und dergleichen Männer das Sagen haben, dann kommen die Frauen nicht zu Wort, dann wird über die Frauen geredet, dann wird über das Leben der Frauen entschieden. Und die Tatsache, dass Frauen dort hinein reklamiert werden sollen über das Frauenvolksbegehren, die fordern tatsächlich eine 50%-Quote, und zwar eine sogenannte Genderquote. Das heißt, jene Bereiche, wo Männer fehlen, da müssen die Männer nachrücken. Und in anderen Bereichen, wo die Frauen fehlen, da müssen eben die Frauen nachrücken. Und so eine Quote, die führt einfach dazu, dass die Gesellschaft, so wie sie zusammengesetzt ist, auf diesen Entscheidungsebenen sich widerspiegelt und damit einfach Lebensrealitäten hineinkommen in solche Entscheidungssituationen, damit die Frauen nicht untergehen. Im Prinzip ja auch das Gender Mainstreaming, um das kurz nochmal auch reinzubringen, das Wort, ist ja auch so ein Begriff, der nur sagen soll, wenn ich etwas entscheide, muss ich gucken, welche Auswirkungen hat das auf das Leben von Frauen und von Männern. Und wenn aber nur Männer entscheiden oder nur Frauen entscheiden und vielleicht die Lebenszusammenhänge des jeweils anderen sozialen Geschlechts nicht kennen, dann werden Dinge vergessen oder eben vernachlässigt und das Leben, das alltägliche Leben von den Menschen erfährt dann meistens leider Verschlechterungen statt Verbesserungen.
Ein solches Frauenvolksbegehren, das dann ganz konkrete Forderungen hat, eben Quote, Gleich- und Gleichverteilung, genauso bei der Bewertung von Arbeit und auch entsprechender Bezahlung dafür. Meinst du, dass man solche Dinge zahlenmäßig bestimmen kann? Oder wie man ansonsten mehr oder weniger an der Wurzel arbeiten kann. Eigentlich geht es ja um eine gesellschaftliche Wahrnehmung und Umdenken.
Ja, ganz genau. Also es geht gar nicht darum, also im Frauenvolksbegehren steht auch nicht, jetzt sage ich mal, der Mindestlohn muss 1.700 Euro betragen oder sowas. Das steht nicht drin. Es geht darum, dass wir uns angucken, wie wird Arbeit bewertet? Warum wird jemanden, der mit Geld arbeitet, 3-mal bis 12-mal so viel in der Stunde bezahlt, wie jemanden, der mit Kindern arbeitet oder die mit Kindern arbeitet? Das heißt, warum sind uns diese ganzen, in Anführungsstrichen, familiennahen Branchen, Pflege, Kinderbetreuung, Krankenbetreuung, so viel weniger wert, obwohl sie eigentlich die Garanten für unsere Lebensqualität sind. Und das wird einfach nicht bezahlt und das hat seinen Hintergrund sicherlich auch darin, dass Frauen das einfach unbezahlt machen, weitgehend. Aber es gibt eben auch Branchen, wo ich das bezahlt mache. Und dann ist es leider eingeschliffen, dass man dem halt, die machen das zu Hause eh umsonst, zahlen nur wenig Geld dafür, dass sie es tun, können ja froh sein, dass sie überhaupt was verdienen. So war also früher die Denke, als es eingeführt wurde. Aber an dieser Situation hat sich einfach nichts geändert. Und wenn die Branchen, in denen eben mehrheitlich Frauen arbeiten, mit einem Vollzeitgehalt von 1.000 Euro daherkommen, netto, dann ist das einfach ganz klar, dass das früher oder später ganz sicher in die Altersarmut führt und immer zu einer so ökonomischen Abhängigkeit auch führt, weil ich von diesem Geld einfach nicht mehr leben kann. Das heißt, wir müssen uns angucken, was ist uns Arbeit wert? Und wenn die Arbeit gleich wert ist, dann muss eben einfach der Automechaniker genauso viel verdienen wie die Einzelhandelskauffrau. Und wenn wir dann eine weitere Forderung des Frauenvolksbegehren folgen und sagen, 30 Stunden Vollzeit für alle reicht und die Eltern würden beispielsweise auch gleich verdienen, dann ist auch der Moment, wo das Kind kommt und die Frage, wer von uns beiden geht denn jetzt in Karenz, kann nicht mehr so einfach und logisch entschieden werden daran, welches Einkommen vorliegt, wer mehr verdient, der arbeitet weiter, wer weniger verdient, bleibt zu Hause, sondern da muss wirklich miteinander das ausgesprochen werden. Man kann sagen, okay, wer möchte jetzt erstmal die Auszeit nehmen, für welche Karriere ist es besser, das zu tun, wann steigst du dann ein? Also es ist einfach alles sehr viel partnerschaftlicher möglich. Und darum geht es ja, dass wir einfach gut miteinander leben, dass wir partnerschaftlicher miteinander leben.
Was kann jetzt dieses Volksbegehren idealerweise noch bewirken, abgesehen davon eine möglichst hohe Anzahl an Unterschriften?
Es bewirkt vor allem, dass diese Themen einfach wieder miteinander besprochen werden. Da ist natürlich schade, dass die Medien, ich nehme die freien Medien aus, wenig über das Frauenvolksbegehren berichten. Aber es ist im Prinzip ein Anlass, spätestens dann, wenn wirklich die Debatte im Nationalrat über diese Forderungen sein wird, dass diese Themen einfach in die Diskussion geraten. Dass also diese Politisierung der Menschen, die im Moment passiert, dadurch, dass eben Flyer verteilt werden, dass darüber gesprochen wird, dass das Frauenvolksbegehren ist. Ich denke darüber nach, warum lebe ich so, wie ich lebe? Was behindert mich daran, eben nicht so leben zu können, wie ich eigentlich will? Und was hat es damit zu tun, dass ich eine Frau oder ein Mann bin? Das sind alles solche Faktoren, die ganz wichtig sind, dass die Menschen einfach mal wieder drüber nachdenken und diese Mechanismen erkennen. Und insofern ist das Frauenvolksbegehren einfach Gold wert. Da passiert einfach wieder was. Und das ist ja das, was wir als Frauenforum Salzkammergut schon wirklich Jahrzehnte probieren und was einfach auch so mühsam ist. Du musst mit jeder Generation wieder von vorne anfangen. Nein, mich betrifft das nicht. Bis dann, wie die Andrea erzählt hat, die Frauen dann wirklich in Situationen kommen, sie kommen in eine Gewaltbeziehung, sie wollen sich scheiden lassen, sie merken, dass sie finanziell abhängig sind und deswegen diesen Schritt vielleicht nicht wagen und. Und dann kommen sie eigentlich erst zu uns und dann können wir sagen, ja hier schau, das sind die Mechanismen. Und dann sind sie auf unserer Seite und kämpfen mit uns. Und besser wäre es aber im Vorhinein schon zu kämpfen. Und dieses Frauenvolksbegehren einfach zu unterschreiben vom 1. bis 8. Oktober ist ja nochmal die Möglichkeit. Je mehr Stimmen natürlich dafür sind, umso ernsthafter muss die Politik sich das vielleicht auch mal wieder anschauen.
Ein Gesichtspunkt ist vielleicht auch noch, dass man dieses Volksbegehren sich etwas abseits von Ideologien anschaut und darauf schaut, was es wirklich will und für wen das dann gut ist.
Und das ist einfach sehr schade, dass wir immer dann uns ideologisch nicht darüber wagen, über irgendeine Klippe und zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns das an, vielleicht gibt es ja einen Weg. Und schaut her, das ist ja wirklich ungerecht, lasst uns das doch endlich mal beenden, diese Situation. Und da sind die ideologischen Scheuklappen einfach leidlich und ja auch einer der Gründe, weshalb vom ersten Frauenvolksbegehren eben nur sehr wenig umgesetzt ist und das zweite Frauenvolksbegehren natürlich auch sicherlich nicht so, wie es geschrieben ist, in Gesetze gegossen wird. Aber einfach diese Tatsache, wir können die Politikerinnen und Politiker zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, Stellung zu beziehen und dann vor allem auch darüber medial zu berichten. Schaut an, diese Partei hat diese und jene Lösung für diese Forderung des Frauenvolksbegehrens oder stellt sich so und so dieser Forderung gegenüber. Das gibt einfach wieder Orientierung und kann den Menschen dann vielleicht bei der nächsten Wahl auch hilfreich sein, zu sagen, okay, jetzt kreuze ich vielleicht mal die Partei an oder jene Partei, weil ich gehört habe, die sind da für meinen Lebensentwurf, den ich habe, eigentlich die beste Lösung.
Andrea, was meinst denn du, was jetzt zum Unterschied zu einer Wahl, wo es um eine Bürgermeister, Nationalrat, was auch immer, oder eben eine Unterschrift zu leisten für ein Volksbegehren, was da der ganz konkrete Vorteil für die Person ist, die das tut?
Ja, der Vorteil ist, denke ich schon mal prinzipiell, dass ich mich für was einsetze. Das heißt, ich beziehe irgendwo Stellung. Das, was Iris jetzt so schön gesagt hat, es geht ja auch ein Stück weit darum, dass wieder diskutiert wird, dass wieder einmal die Tore geöffnet werden und hingeschaut wird. Und ich glaube, dass es einfach als Statement, als junge Frau, aber durchaus auch als junger Mann oder als ältere Frau oder älterer Mann, vielleicht auch eine Beruhigung ist zu sagen, okay, ich setze mich für etwas ein, was für die Gesellschaft, für die weiteren Schritte in der Gesellschaft wichtig ist.
Genau, gegen ein gutes Leben für alle kann doch wirklich niemand was haben.
Sind sich Iris Kestel und Andrea Lantschner einig? Wenn auch Sie dieser Meinung sind, www.frauenvolksbegehren.at, das ist die Adresse im Netz für weitere Informationen. Unterzeichnet werden kann auf allen Gemeindeämtern, unabhängig vom Wohnsitz oder digital mit Bürgerinnenkarte. Wenn Sie noch mehr Gründe für das Unterzeichnen des Frauenvolksbegehrens suchen, hören Sie jetzt, was die Aktivistinnen Sigrid Artmeier und Katja Reinbacher von der Plattform für zivilgesellschaftlichen Protest Omas gegen Rechts zu sagen haben.
Ein guter Grund ist, 40 Jahre war ich berufstätig als Technikerin und habe 40 Jahre lang damit leben und auch kämpfen müssen darum, für gleiche Arbeit gleichen Lohn zu bekommen. Männerarbeit wird anders bewertet und ich habe es in den 40 Jahren nicht erlebt, dass es eine Gleichstellung gegeben hätte. Und was mir noch ein ganz wichtiger Grund ist, das Frauenvolksbegehren zu unterschreiben, ist auch die Quotenregelung. Das hat zwar ein bisschen einen negativen Touch manchmal, aber ich glaube, wir schaffen es anders nicht, dass wir diese Regelung durchbringen, dass die Frauen einfach die Positionen einnehmen, die sie auch abdecken. Das wäre mir ganz wichtig, weil es schaffen es nicht einmal liberale Länder wie die nordischen, dass die eine Quote auf freiwilliger Basis geschafft haben. Auch die haben es gesetzlich geregelt, aber jetzt funktioniert es. Und vielleicht müssen auch wir diesen Schritt der gesetzlichen Quotenregelung machen.
Abdecken meinst du jetzt in der Verteilung in der Bevölkerung, also annähernd 50-50%, dass das auch gleichgeschalten ist?
Genau, das meine ich. Weil die Frauen sind fast ein bisschen mehr als wie 50% der Bevölkerung und übernehmen einen sehr großen und verantwortungsvollen Teil der Gesellschaft. Wir erziehen die Kinder, wir machen anständige Menschen aus ihnen, die dann auch die Zukunft wieder gestalten müssen. Und ich glaube, da haben wir doch einen sehr großen Beitrag geleistet und auch zu leisten. Und den kann man nur abdecken, auch in der Quotenregelung.
Nachdem ihr ja bei den Omas gegen Rechts dabei seid, seid ihr auch schon in einem Alter, wo man als Frau ja schon einiges erlebt hat. Und du, Katja, hast ja auch deine Erfahrungen gemacht, wie du als Frau mitunter auch benachteiligt warst.
Ja, also die große Benachteiligung der Frau ist der Wiedereintritt ins Berufsleben, nachdem man sich den Kindern und der Familie gewidmet hat, dass Frauen wirklich sehr viel in Teilzeit gedrängt werden, obwohl sie die Möglichkeit hätten, länger zu arbeiten, weil eben die Sache mit der Kinderbetreuung immer noch in Frauenhänden liegt und auch die Organisation desselben liegt bei den Frauen. Und da muss ich sagen, die jungen Müttern, ich wünsche euch allen, dass da bessere Möglichkeiten für alle geschaffen werden, um alles, was jetzt für Frauen gemacht wird, kommt ja nicht nur den Frauen zugute, sondern den Familien, den Kindern und auch den Männern. Männer müssten ein Interesse haben, da zu unterschreiben, dass wenn Frauen das gut gestalten können, dann geht es auch den ganzen Familien gut. Das ist immer eine Reflexion in Partnerschaften, in Beziehungen, dass alles gut funktioniert. Und das kann nur im Interesse aller sein, da mit zu unterschreiben, dass es allen gleich gut geht.
Vielleicht noch eine allgemeine Frage zu den Omas gegen rechts. Die sind ja so richtig aufgefallen mit dem Regierungswechsel, mehr oder weniger. Was meint denn ihr, was Frauen genau in diesem Alter, eben im Oma-Alter, was die vielleicht anders bewerten oder auch bewirken können?
Ich denke, dass wir zwar älter an Jahren sind, aber nicht im Geist. Wir sind bereits über 3500, wir sind sehr mutig. Wir fürchten uns vor sehr vielen Dingen nicht mehr. Wir brauchen auch keine Kompromisse mehr schließen. Und darum ist es uns so ein Anliegen, dass wir für die Jungen das erhalten, was wir erkämpft haben. Und wir haben nicht geglaubt, dass wir noch einmal auf die Straße müssen, um für unsere Kinder und Enkelkinder etwas zu erhalten, was vor uns gar nicht gegeben hat und jetzt wieder abgebaut werden soll. Und es betrifft durch die Bank in erster Linie immer die Frauen mit den Kindern. Alle Abstriche, die gemacht werden, betreffen die Frauen als erstes. Es werden auf einmal Idealbilder wieder ins Leben geholt und man hat manchmal das Gefühl, dass momentan die Vergangenheit die Gegenwart überholt. Und das ist eigentlich das Einzige, was uns Angst macht, weil wir ja diese Kriegskinder oder Nachkriegskinder noch sehr viel mitbekommen haben und wir sehen sehr viel Parallelen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir ganz solidarisch mit den Jungen und nicht nur mit den jungen Mädchen auf die Straßen gehen, weil wir das einfach nicht im Bach runtergehen sehen möchten, was jetzt da ist und die Gefahr besteht.
Was bei euch ja auch auffällig ist, sind einfach die Auftritte. Also die sind auch in gewisser Weise schillernd, bunt und auffällig auf jeden Fall, was ja auch gut ist. Darum geht ihr auch auf die Straße. Was kannst denn du sagen, wofür ihr euch im Wesentlichen einsetzt oder wofür bist du schon auf die Straße gegangen?
Wir sind in Wien schon auf die Straße gegangen, auch fürs Frauenvolksbegehren, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir den jungen Frauen einfach Mut machen. Und vor allem, was wir auch beobachten bei Demonstrationen, ist, dass man uns, weil wir älter sind, schon ein bisschen irgendwo mit Respekt behandelt. Und so wie es am letzten Donnerstag in Salzburg gewesen ist bei der Demonstration, da war ja dieser EU-Gipfel, Brexit und Migration, und da ist der schwarze Block als erstes gegangen von dem ganzen Demonstrationszug und wir Omas, an die 100, waren in der Mitte. Und dann hat uns jemand geholt, dass die Omas bitte ganz nach vorne kommen sollen und den Puffer zwischen Polizei und schwarzen Block machen, damit die Situation nicht eskaliert. Und wir sind dann dort gestanden und wir haben wirklich keine Angst gehabt. Und wir sind trotzdem hin und haben dann einfach unser Omalied auch gesungen. Und dann ist der ganze Tross ruhig und friedlich weitergezogen bis zum Ende der Demonstration.
Erika Preisel im Gespräch mit Sigrid Artmeier und Katja Reinbacher von der Plattform Omas gegen Rechts. Mit augenfälliger Symbolik erheben ältere Frauen, sogenannte Omas, ihre Stimme zu den Problemen und Fragestellungen der heutigen Zeit. Menschen unterschiedlichster Generationen haben sich am vergangenen Freitag im Kunsthaus Deutschvilla in Strobl zum Erzählmahl getroffen. Bei einem gemeinsamen Essen wurde erzählt und zugehört, erinnert und reflektiert. Thema war der Zweite Weltkrieg und die Jahrzehnte danach. Mario Friedwagner berichtet.
Dorothea und Petra, ihr veranstaltet heute hier in der Deutschvilla ein Tischgespräch. Das Format heißt Erzähl mal. Wie seid ihr denn sozusagen auf dieses Format gekommen? Wer von euch beiden hatte die Idee dafür?
Die Idee haben wir gemeinsam gehabt, noch gemeinsam mit zwei weiteren Kolleginnen. Und entstanden ist es aus unserer unterschiedlichen, jeweils zuerst individuellen Beschäftigung mit den Themen Erzählen, einerseits persönlicher Geschichten und dem Fokus auf die Zeitgeschichte des Zweiten Weltkriegs, Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit und der Folgewirkungen bis heute. Und aus diesen zwei Interessen, die wir geteilt haben, haben wir dann gemeinsam dieses Format entwickelt.
Vielleicht könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern schildern, wie strukturell so ein Erzählmal abläuft. Wie kann man sich das vorstellen?
Man trifft sich in einer Gruppengröße zwischen 12, 14 Personen. Bisher haben wir das in der Steiermark immer in Privatwohnungen veranstaltet. Das heißt, es ist uns sehr, sehr wichtig, eine familiäre Atmosphäre zu gestalten. Wir treffen uns am späten Nachmittag. Eröffnen kurz wo wir unseren Gästen erklären, was sind die Ziele des Abends, wie ist das Format entstanden, und laden dann alle Gäste ein, kurz von sich selber zu erzählen, was denn der Impuls war, dass sie am Abend teilnehmen. Dann kommt das Essen auf den Tisch, das heißt, Geschichte verbinden wir auch mit etwas Nährendem und das erweitern wir eben noch in der gemeinsamen Mahlzeit. Und nach dieser Mahlzeit ist quasi Zeit und Raum frei für die individuellen Geschichten. Je nach dem Verlauf, nach ungefähr 1,5, 2 Stunden, gibt es eine Nachspeise. Und dieses ist für uns der Zeitpunkt, dann die Menschen dann wirklich wieder in die Gegenwart, jetzt wieder dann zurückzuholen, weil es ist nicht unser Ziel, die Menschen jetzt in der Vergangenheit loszuschicken, wieder aus dieser Runde raus, sondern es ist mir wichtig, den Bezug in die Gegenwart zu finden und was wir für die Zukunft aus diesem Abend mitgenommen haben.
Jetzt habt ihr schon erwähnt, dass es hier sehr stark auch um den Zweiten Weltkrieg geht, beziehungsweise die Verarbeitung oder eben die Nichtverarbeitung der Geschehnisse. Wie sieht das denn aus? Überlastet dann die Menschen in ihren Gesprächen und Dynamiken ganz sich selbst oder gibt es da eine Art Moderation?
Natürlich gibt es eine Moderation. Also unser Job ist eben hier zu sein und diesen Raum, ich sage immer gern, zu hüten, also den Raum bereitzustellen, und da hilft uns ja auch das Essen und der Tisch, also das sind einfach Bilder, die uns unterstützen, und unsere Aufgabe ist auf jeden Fall, den Abend zu begleiten, also einfach den Gesprächen und dem Erzählen und Zuhören dienliche Ordnung zu machen, hin und wieder vielleicht auch Inspirationen reinzugeben, immer wieder auch Verbindendes zu zeigen oder auch auf Unterschiedliches hinzuweisen, damit, und es ist ja das Ziel, die Menschen ein bisschen anders, im Guten anders weggehen, als sie hergekommen sind zu dieser Thematik.
Warum eigentlich genau diese Thematik, also die Fokussierung auf die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs?
Mittlerweile ist die Kriegszeit von Historikerinnen relativ gut aufgearbeitet. Aber es gibt noch immer Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind, die Einzelschicksale, einzelne Persönlichkeiten anbelangen. Und dieses Erzählen der persönlichen Geschichte macht dann Ereignisse und Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg viel, viel greifbarer und unterstützt uns sehr auch in den Entscheidungen für die Zukunft.
Und was vielleicht für manche überraschend ist, diese Geschichten haben ja nicht nur die Menschen zu erzählen, die damals gelebt haben, sondern auch wir, die wir heute 40, 50, vielleicht auch die Jüngeren, heute sind ein paar 30-Jährige da, zu erzählen haben, sind Geschichten, die durchaus in dem, was man so im psychologischen Sprech Transgenerationales nennt, verbunden. Das heißt, wir sind erzogen worden von Menschen, die den Nachkrieg oder den Krieg erlebt haben. Und die Medizin zeigt uns zum Beispiel mittlerweile auch durch die Epigenetik, dass es mehr als wir glauben gibt, was vererbt wird. Und unser Ansatz ist halt durch das Erzählen, auch aus meiner Kindheit zum Beispiel, wo halt mein Vater mir, ich hatte einen Vater, der 1914 geboren wurde, der im Zweiten Weltkrieg war, mir als junges Mädchen seine Kriegserlebnisse erzählt hat. Und in anderen Familien war es vielleicht genau wieder das Schweigen, das so gewirkt hat. Und das heißt, auch wir, die wir die Zeit überhaupt nicht erlebt haben, haben Geschichten dazu zu erzählen. Und das wiederum finde ich schön, wenn sich das die Älteren anhören und wenn sich das die nochmal Jüngeren, zum Beispiel meine Tochter oder mein Sohn anhören. Das macht dann das, worum es uns geht, dieses Voneinander hören und Geschichten teilen.
Jetzt habt ihr schon erwähnt, dass ihr normalerweise mit eurem Veranstaltungsformat, dem Erzählmal, im privaten Rahmen zu Gast seid. Ihr habt sicherlich auch Erfahrungswerte. Was braucht es, damit dieses Format gut gelingt?
Es braucht viele Zutaten, damit dieses Format gut gelingt. Und eine ganz wichtige ist natürlich die Offenheit, das Interesse an der gegenseitigen Geschichte. Es selbst die Bereitschaft erzählen zu wollen, aber darüber hinaus auch ganz, ganz wichtig, die Bereitschaft den anderen zuhören zu wollen, ohne den jetzt dann gleich in eine Schublade zu stecken. Das heißt, es geht wirklich auch nicht mit Stereotypen zu denken, sondern wirklich in Offenheit den Menschen am Tisch zu begegnen. Es braucht Freude und Spaß dran und ein positiver Blick in die Zukunft ist natürlich die Würze dann auch noch zu so einem Abend.
Jetzt weiß man von afrikanischen Kulturen, dass dort sozusagen das Erzählen sehr ausgeprägt ist, auch um Geschichte zu vermitteln. Wie würdet ihr denn es in Österreich einschätzen? Gibt es diese Form von Geschichtsvermittlung durch das Erzählen oder ist unsere Gesellschaft eine sehr schweigsame Gesellschaft?
Ich sage jetzt mal, das Erzählen, so wie wir es meinen, ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern wir sind eher linear, gerade wenn du es jetzt mit afrikanischen oder anderen indigenen Kulturen vergleichst, wir sind eher linear angelegt, so ich sende eine Botschaft und überprüfen ja oft gar nicht mehr, wie das beim Gegenüber ankommt. Und genau diese Vielfalt des Erzählens und wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, das Zuhören und das sich verändern lassen durchs Erzählen und durch Geschichten, das ist ja gerade das, was eben indigene Kulturen wunderbar kennen, so dieses Beides, so zu wissen, wo bin ich zu Hause, in welcher Geschichte und wie kann ich sogar mit einer Geschichte im Dialog sein und dann darf sie mich auch verändern. Das ist natürlich was, was uns nicht so vertraut ist. Und zugleich gibt es ja, das haben wir anfangs, glaube ich, schon angesprochen, eine ganz große Sehnsucht der Menschen nach Geschichten. Also es gibt die Sehnsucht der Geschichten in Romanen oder in Filmen und es gibt aber auch die Sehnsucht nach der eigenen Geschichte. Also ich glaube ja, und das sagt jetzt auch die Erinnerungsforschung, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach anderen solcher Traumata, auch nach dem Ersten, also oder Katastrophen, gibt es wieder nach eine Zeit, wo man nicht erinnert, sondern wo man überlebt. Und wo man weiter tut und wieder aufbaut, und das ist ja ganz sicher richtig. Und dann gibt es natürlich noch vielfältige in der Historie des Nationalsozialismus andere Gründe, warum man über vieles nicht redet. Aber dann kommt, und es dauert ein paar Jahrzehnte, das mag uns irrsinnig lang vorkommen, bis man dieses Bedürfnis hat, auch zu erzählen. Und der Körper, das er hat, jetzt bin ich wieder bei den Afrikanern, also wo gerade bei den Alten jetzt zum Beispiel ja in den Träumen, das hört man ja aus vielen Berichten in den Altenheimen und so weiter, dass die ja ganz stark zu ihrer Kindheit auch zurückkehren. Und das will ja erzählt werden in einer guten Qualität.
Welche Erfahrungen habt ihr denn in Bezug auf das intergenerative Lernen, also in Bezug auf den Austausch zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation? Wo ist mehr Bereitschaft da, sich zu öffnen und ins Gespräch einzutreten, bei den Jüngeren oder eher bei den Älteren?
Ich würde mich nicht getrauen, das zu generalisieren, aber meine Erfahrung zeigt, dass eigentlich in den Settings, in denen wir bisher gearbeitet haben, jeweils beidseitig das Interesse sehr, sehr groß war.
Dorothea und Petra, könnt ihr uns vielleicht abschließend noch ein positives Momentum aus einem Erzählmal schildern? Meine letzte Frage zielt nämlich auch darauf hin ab, ob sozusagen über diesen Austausch dann auch die Menschen sozusagen auch dann gelöster aus diesem Tischgespräch hinausgegangen sind.
Also auf jeden Fall gibt es die Erzählungen danach, also die Menschen rühren sich ja auch immer wieder nach diesen Erzählmalen bei uns Und es erzählt sich ja einfach weiter. Also ich denke, darum geht es. Und das wäre jetzt für mich so ein bisschen ein Hinweis auf etwas löst sich. Also man redet dann mit anderen weiter. Es kommen ja auch oft Paare oder es kommen Eltern mit ihren Kindern. Und da geht einfach das Gespräch weiter. Und das ist zum Beispiel was, was mich sehr berührt und freut, wenn sowas möglich ist. In all meiner Arbeit freut mich das, wenn man so wie einen Raum mal schafft, wo dann was Gutes sich weiter bewegen kann. Also ein Erzähl mal allein ist nicht die ganze Geschichte.
Mario Friedwagner im Gespräch mit Dorothea Courteux und Petra Kloppenrath. Wenn auch Sie zu einem besonderen Tischgespräch dieser Art laden möchten, finden Sie Näheres unter www.zeitgeschichten/erzählmal. Das war der Widerhall. Nächste Woche statten wir dem vielgefürchteten Borkenkäfer einen Besuch im Wald ab. Bis dahin stehen weiterführende Links und Infos sowie das wöchentliche Infomagazin zum Nachhören bereit auf www.freiesradio.at. Für Ihr Interesse bedankt sich Evelyn Ritt.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.